Ja, es ist eine große Freude, mitzuerleben, wie Gott gedient wird und Gott geliebt wird in Spanien, in Kongo. Jetzt soll ich auch noch was sagen vom Sinai. Ich war aber die letzte Zeit nicht da. Vor vielen Jahren war ich mal dort auf dem Berg, an dem Gott seine Gebote dem Mose gegeben hat, sie weiter dem Volk Israel mitzuteilen. Und davon wollen wir heute ein wenig hören. Gott segne euch weiter, wie das eben schon im Gebet ausgedrückt wurde, auf eurem weiteren Lebensweg. Wir brauchen in unserem Leben Richtlinien zur Orientierung. Das ist doch eine Wohltat eigentlich im Straßenverkehr, wenn wir nicht so genau wissen, auf einer sehr breiten Straße, wo wir uns einordnen sollen, wenn uns ein Schild vorher begegnet ist, dass es nach rechts geht, in die und die Stadt, nach links dahin und geradeaus dorthin. Und dann kommen wir an die Straßenmarkierungen. Es wäre eine Torheit, von einem Autofahrer sich aufzuregen über die Markierungen auf der Straße. Sie sind uns gegeben zur Orientierung und zur Sicherheit, wie wir jetzt fahren sollen. Und so geht das eigentlich auch im Blick auf die einzelnen Lebensgebiete. Wir brauchen immer wieder Orientierung, egal auf welchem Lebensgebiet auch immer. Wir brauchen Orientierung auch durch das, was Gott uns gesagt hat. Wenn wir unter uns in einem demokratischen Prozess diskutieren und anschließend abstimmen sollten, was ist gut und was ist schlecht? Was gefällt Gott und was gefällt ihm nicht? Dann kämen wir sehr schwer zu einem Ergebnis. Und deswegen ist Gott uns entgegengekommen und gibt uns Orientierung, was aus seiner Sicht, aus der Sicht unseres Schöpfers und des Erhalters unseres Lebens wichtig ist. Und wir sollen uns orientieren an seinen Geboten. Er gibt uns Richtlinien, mit dem richtigen Gottesbild zu leben. Darum geht es im zweiten Gebot. Ich weiß gar nicht, ob ihr so auswendig das zweite Gebot hersagen könntet. Ich muss dazu vielleicht einschränkend sagen, was so ein wenig in der Kirchengeschichte Verwirrung geschafft hat. Das war, dass Martin Luther sich an eine katholische Tradition angeschlossen hat und hat die ersten beiden Gebote zusammengefasst zu einem Gebot und hat die verkürzt dargestellt: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland geführt habe, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Nach biblischer Zählung, und das hat auch der reformierte Katechismus, der sogenannte Heidelberger Katechismus, aufgenommen, ist der zweite Teil auch das zweite Gebot. Und darüber wollen wir heute miteinander nachdenken. Zunächst lese ich euch das zweite Gebot aus 2. Mose 20, Vers 4 bis 6 vor. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen und kein Abbild machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Ich suche die Sünden der Väter heim bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber ich erweise meine Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Ja, als ich am Sinai war, Christine, du hast das so schön gesagt, ich war ganz überrascht, dass ich jetzt aus einem dritten Teil der Welt etwas sagen soll. Ich war tatsächlich als Tourist mal dort unten am Berge Sinai, aber ich bin nicht hinaufgestiegen. Es war so heiß, dass ich mir diese Tour da oben auf dem Mosesberg dann gespart habe und ich habe dann an dem Tag noch was anderes unternommen. Aber ich war da unten, wo Mose seine Gebote empfangen hat. Gott sagt, du sollst dir kein eigenes Bild von mir machen. Die Bilder, die sich in den Gedanken und Köpfen der Menschen von Gott gebildet haben, manchmal spontan und manchmal auf lange Zeit, die sind zahllos. Es gibt die unendlich vielen Vorstellungen von Gott. Und Gott sagt, du sollst dir kein eigenes Bild von mir machen. Übrigens, wir finden ja die Gottesfrage überall auf der Welt lebendig. Überall gibt's religiöse Unternehmungen, die es mit Gott zu tun haben. Wir können den einsamsten Urwald besuchen und finden dann dort Menschen, die irgendwie einer Gottheit, die sie sich zusammengebastelt haben, auf ihre Weise dienen wollen. Und es gibt einen, der hat sich mal Gedanken gemacht, woher es überhaupt kommt, dass der Mensch nach Gott fragt, was die Ursache für diese Überlegung ist. Das war ein Philosoph. Ein Philosoph, der sich damit auseinandergesetzt hat, woher das wohl kommt. Es war Ludwig Feuerbach im 19. Jahrhundert. Und er hat eine merkwürdige Theorie entwickelt. Und die hat er dann natürlich auch gestreut, verbreitet. Er hat gesagt, der Mensch wächst im Mutterleib heran und ist geborgen im Leib der Mutter. Und dieses Geborgenheitsbedürfnis begleitet ihn auch nach der Geburt. Und dann erlebt er, so in den ersten Jahren seines Lebens, dass das Geborgenheitsbedürfnis abgedeckt wird und befriedigt wird von den Eltern. Aber wenn der Mensch heranwächst, dann lernt er auch die Grenzen der Eltern kennen und merkt, dass sie nur in einem sehr beschränkten Umfang dieses Geborgenheitsbedürfnis befriedigen und abdecken können. Die Eltern haben Grenzen und da können sie mir nicht mehr helfen. Und dann hat er gesagt, dann sucht der Mensch weiter, sein Geborgenheitsbedürfnis, das ihn durch das Leben begleitet, zu befriedigen. Und so hat er angefangen, einen Gott an den Himmel zu projizieren, der nun das Geborgenheitsbedürfnis der Menschen befriedigen soll. Das ist doch eine merkwürdige Theorie. Eine gewisse Logik kann man ihm vielleicht nicht absprechen. Aber dann müsste doch spätestens dann, wenn der erwachsen gewordene Mensch erkannt hat, dass Gott nichts anderes ist als eine Befriedigung unseres Geborgenheitsbedürfnisses, doch dieses vom Thron stoßen, was ihn bisher geprägt hat, und sich sagen müssen, dann gibt's doch Gott gar nicht. Das ist nur eine Erfindung des menschlichen Denkens. Aber so ist es nicht. Ludwig Feuerbach war ein atheistischer Philosoph. Und er hat damit die Gottesfrage überhaupt nicht beantworten und erledigen können. Sie greift viel tiefer in unser Leben hinein. Du sollst dir kein Bild von mir machen. Warum eigentlich nicht? Die Antwort ist, Gott möchte uns selbst sagen, wer er ist. Nur er kann uns zuverlässig informieren, wer er denn ist. In der Bibel haben wir die Urkunde von der Selbstoffenbarung Gottes. Gott tritt hervor und sagt, wer er ist. Viele Bibelleser lesen zurzeit nach dem ökumenischen Bibelleseplan die Bibel, nämlich den Propheten Jeremia. Und wer das aufmerksam liest, was in diesem Propheten steht, Da muss dieser Prophet Jeremia diesem Götzendienst treibenden Volk Israel das Gericht Gottes ankündigen. Das passt in viele Gedanken überhaupt nicht hinein, weil es viele gibt, die sagen, Gott kann nur lieb sein, um es mal ganz platt auszudrücken. Was soll die Konsequenz daraus sein, wenn wir Gott nicht folgen und seine Gebote nicht halten? Die Menschen dachten, Gott ist ein harmloser Gott. Und dieses Gottesbild hat sie geprägt. Gott kann nur lieb sein. Gott möchte uns selbst sagen, wer er ist. Und die Urkunde der Selbstoffenbarung Gottes ist die Bibel. Darum ist es so wichtig, die Bibel zu lesen. Es gibt nichts Wichtigeres für uns, als jeden Tag ein Stück Bibel zu lesen. Wenn uns Gott wichtig ist und wenn wir bekennen, dass er für uns die wichtigste Person überhaupt ist, denn Gott ist Person und kann erfahren werden, dann müssen wir doch sein Wort lesen, indem er sich kundtut, indem er sich uns offenbart. Das muss uns eine Freude sein, ein Vorrecht, dass wir die Offenbarungsurkunde Gottes in den Händen halten, aufschlagen dürfen und daraus noch mehr über Gott erfahren können. Gott möchte uns selbst sagen, wer er ist. Warum das eigentlich? Das ist mein erster Hauptpunkt. Gott will uns vor verhängnisvollen Irrtümern in unserem Leben bewahren. Da gibt es Beispiele aus dem Alten Testament. Fangen wir doch mal an dieser Stelle an, wo Mose von Gott den Auftrag bekommt, als Führer des Volkes Israel auf den Berg Nebo zu steigen, weil Gott sich dort ihm zeigen will, offenbaren will und ihm etwas mitteilen will. Die Richtlinien für die Gestaltung des menschlichen Lebens aus der Sicht Gottes, die 10 Gebote. Mose befindet sich auf dem Berg und Gott hat sich mehr Zeit gelassen, als das Volk Israel erwartet hat. Die haben unten am Fuß des Berges auf die Rückkehr Moses gewartet und sie haben angefangen, diese Zeit des Wartens auszufüllen und haben angefangen, ein Götzenbild zu machen. Unter der Anführung des Aaron. Und die Frauen waren bereit, den Schmuck herzugeben und das alles wurde eingeschmolzen und es wurde das goldene Kalb daraus, so wird uns das gesagt. Und dann geschieht es. Da kommt eine Aussage, die ist verhängnisvoll. Die heißt dann im zweiten Buch Mose so: Und das Volk tanzte um das goldene Kalb und sagte, dies ist dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Merken wir, mit einem Mal kippt das Ganze in ein falsches Gottesbild und in einen falschen Gottesdienst um. Und Mose, als er nun herabsteigt vom Berg, mit den beiden von Gott empfangenen Gesetzestafeln, kriegt das unten am Fuß des Berges mit, diesen Götzendienst und den Tanz um das goldene Kalb. Und er ist so entsetzt, dass er die beiden Gesetzestafeln nimmt und sie zertrümmert, dass sie zersplittern. Was soll ich jetzt noch hier unten ausrichten, in dieser Umgebung des Götzendienstes? Und weil dieses Volk Gottes Gebot übertreten hat und nicht auf Gottes Wegweisung gewartet hat, geschieht noch etwas ganz Schlimmes, könnt ihr nachlesen in 2. Mose Kapitel 32. Da werden die Leviten ausgestattet mit Schwertern und unter das Volk Israel gesandt, möglichst viele Leute als Strafe Gottes für den Götzendienst zu töten. Und an einem Tag sterben 3000 Leute durch das Schwert. Gericht Gottes über das Volk, das seine Richtlinie nicht abwartet und sich nicht an ihnen orientieren will. Das ist dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Erschütternd. Ein anderes Beispiel, etwas später aus der Geschichte Israels. Da ist Saul König geworden und er bekommt den Auftrag von Gott, einen Kampf zu führen gegen das Volk der Amalekiter. Kann man nachlesen im 1. Samuelbuch, Kapitel 15. Und Gott sagt, wenn ihr das Volk besiegt, bereichert euch nicht an dem Hab und Gut dieses Volkes. Davon gehört nichts euch. Und Saul führt das Volk in den Krieg. Der Sieg über die Amalekiter wird gewonnen. Und da sieht Saul, was die Amalekiter alles besitzen. Und dann beginnt das Volk und Saul mit, sich an diesem Hab und Gut zu bereichern, weil sie das Gottesbild haben, Gott toleriert eine solche Handlungsweise und er ist zufrieden, wenn wir ihm mit halbem Herzen gehorchen und dienen. Merken wir, was ein falsches Gottesbild, das sich festgesetzt hatte, alles anrichten kann. Und so könnten wir viele Beispiele aus der Geschichte des Volkes Israel aneinanderreihen. Ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Das Volk Israel erkannte Jesus nicht als den gesandten Messias Gottes. Sie hatten eine ganz andere Vorstellung, wie der Messias aussehen und handeln müsste. Sie litten ja unter der Knechtschaft der Römer, die das ganze Land beherrschten. Und sie meinen, wenn der Messias kommt, dann ist er von Gott gesandt als Befreier von der Herrschaft der römischen Macht. Und darauf warteten sie. Das war gar nicht das Bild von dem Messias, das Gott im Alten Testament gezeichnet hatte. Aber das hatte sich in ihren Köpfen und in ihrer Erwartung festgesetzt. Und das Volk lehnte Jesus ab, weil er diesem falschen Bild von dem Messias nicht entsprach. Und an diesen Stellen schon, und jetzt könnten wir weitermachen, biblische Beispiele aufzuzählen, erkennen wir, wie wichtig es ist, dass wir nicht mit einem falschen Gottesbild leben. Schauen wir uns heutige Beispiele an. Heute machen sich viele Menschen in ihrem Verstand Bilder von Gott zurecht. So wie das der Philosoph, den ich zitierte, ja seinerseits auch getan hat. Und man macht das sogar in der Kunst sich zurecht. Gott hatte verboten, ihn darzustellen und Bilder von Gott anzufertigen, weil sofort der Übergang zum Götzendienst damit schon uns vor die Füße gelegt ist, wie wir es eben gehört und gesehen haben. Aber die Künstler haben angefangen, für die Gotteshäuser dieses Gebot zu übertreten und haben Gott abgebildet, obwohl nie ein Mensch Gott gesehen hat, sagt uns die Bibel, es sei denn vor dem Sündenfall im Paradies. Und so haben die Menschen angefangen, Gott darzustellen. Und das hatte zur Folge, dass zur Reformationszeit die Bilderstürmer kamen und in die Kirchen gegangen sind und haben unheimlich viele Bilder und leider nicht nur die Gottesbilder zerstört, die gegen das Gebot Gottes verstießen, sondern auch vieles andere. Wir merken, falsche Gottesbilder wirken. Und das kann dahin kommen, dass Heilige hochstilisiert werden, so dass man Heilige darstellt, weil sie einmal heilig gesprochen worden sind, und dass man zu den Heiligen angesichts der Bilder betet und von ihnen Großes erwartet. Das ist die Verlängerung, dass man jetzt anfängt, Heilige anzubeten. Das ist absolut gegen das zweite Gebot. Oder dass man Maria darstellt und zu ihr betet und sie um Fürbitte bittet. Die schwarze Madonna zum Beispiel an verschiedenen Stellen und andere Dinge, die gerade mit Maria geschehen. Wir müssen auf das Zeugnis der Bibel hören, das die Bibel ablegt von Maria. Sie war einem Auftrag Gottes gehorsam und stellte sich zur Verfügung, Mutter des Herrn Jesus Christus zu werden. Das sollen wir positiv stehen lassen. Aber wir sollen nie zu Maria beten, nie sie anrufen, nie die Heiligen anrufen. Man braucht nur an Wallfahrtsorte zu gehen und erlebt das auf Schritt und Tritt, wie dieses Gebot übertreten wird. Und das geht heute sogar noch weiter, dass man Engelfiguren auf die Gräber stellt und anfängt, Gespräche mit diesen Engelfiguren zu führen und Gebete zu diesen Engelfiguren spricht, in der Erwartung, dass sie das weitertragen zu Gott. Wir merken, wie dieses Gebot viele Facetten hat und in unseren Alltag hineinspricht. Dieser eben zitierte Heidelberger Katechismus, der hat zu dem zweiten Gebot Folgendes geschrieben. Ich lese uns mal einen ganz kleinen Teil davon vor. Was will Gott im zweiten Gebot? Da heißt es, Gott will, dass wir ihn in keiner Weise abbilden, noch ihn auf irgendeine andere Art verehren, als er es in seinem Wort befohlen hat. Gott kann und darf in keiner Weise abgebildet werden. Die Geschöpfe dürfen abgebildet werden, aber Gott verbietet, Bilder von ihnen zu machen und zu haben, um sie zu verehren oder ihm damit zu dienen. Ganz klare Aussage zu diesem Gebot. Wie oft ist das nicht berücksichtigt worden? Und jetzt schauen wir uns mal weiter an, wie sich Gottes Bilder, die der Mensch sich selber macht, auswirken. Da ist er für die einen der ganz strenge Lehrer, der alles zensiert in unserem Leben. Das hat eine richtige Seite von Gott, aber wenn das die einzige Seite von Gott ist, die unser Bild von Gott prägt, laufen wir Gefahr, in die Irre zu gehen, unter Umständen sogar psychisch zu erkranken. Die andere Seite ist, dass Gott ihn als einen teilnahmslosen Opa ansehen. Ich habe das mal gesehen bei der Reklame eines Films. Der Film trägt den Titel Und der Himmel lacht dazu. Und ich stand vor einem riesen Plakat in einer Großstadt mit diesem Titel Und der Himmel lacht dazu. Und unten trieben die Menschen, viele Menschen waren da abgebildet, alle möglichen bösen Dinge. Und oben in der Ecke hatte man Gott als einen alten Opa mit Rauschebart dargestellt und der schaute auf das Treiben der Menschen herunter in Gutmütigkeit und freute sich, dass es so vielfältig zuging bei den Menschen. Das ist die andere Seite, wo Gott verharmlost wird. Die eine Seite ist, dass man Gott als den Strengen ansieht und der uns knechtet und der uns das Gute nicht gönnt. Und die andere Seite ist, dass man Gott verharmlost. Ja, manche sagen, er ist nur der barmherzige und gnädige Gott. Das ist eine wichtige Seite Gottes. Davon werde ich gleich noch sprechen. Und andere sagen, er ist nur der richtende Gott, vor dem ich in absoluter Angst mich bewegen soll. Fragen wir nun die Bibel. diese Offenbarung Gottes, wo er sich selbst kundtut und uns sagt, wer er ist, dann spricht die Bibel ganz eindeutig zunächst mal von dem liebenden Vater und Schöpfer dieser Welt, der so kreativ ist, dass er alles ins Dasein gerufen hat, sodass, wenn wir mit unserem Verstand hier die Schöpfung betrachten, nur staunen können, was Gott alles geschaffen hat. Leider sehen wir heute Filme am Fernsehen oder an anderen Stellen mit ganz wunderbaren Aufnahmen. Und dann wird Gott die Ehre geraubt, indem es heißt, die Natur hat gemacht, die Evolution hat es hervorgeweitet. Aber wo hören wir mal, da gibt's einen Schöpfer Gott. Und an der Stelle entscheidet sich ganz viel in unserem Leben. Ja, Gott ist der liebende Vater. Er ist unbegrenzt. Er ist allmächtig, sonst hätte er das nicht alles schaffen können. Und er ist verlässlich, treu und barmherzig. Im Neuen Testament wird von Menschen gesagt, die durch Jesus Christus eine Beziehung zu Gott gewonnen haben, dass man rufen kann, und das in der hebräischen Sprache wird das so ganz kindlich ausgedrückt, Abba, lieber Vater. Ja, das sollten wir verinnerlichen. In eine solch persönliche Beziehung zu Gott dürfen wir kommen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und er ist einer, auf den man sich verlassen kann und der uns immer noch festhält, wenn etwas schief in unserem Leben läuft. In Klammern gesagt, vielleicht sollte ich das vielleicht gar nicht in Klammern sagen, sondern dicke unterstreichen, der bei uns ist und uns beisteht, wenn wir nicht bewusst sündige Wege gehen. Wenn wir seine Gebote übertreten, die wird er niemals absegnen. Alles, was gegen seine Gebote in unserem Leben läuft, ist Schuld vor ihm. Und sie kann nur gesühnt werden durch Christus, seinen Sohn, der für die Schuld unseres Lebens sich hingegeben hat am Kreuz auf Golgatha. Aber wenn etwas schief läuft, und in welchem Leben läuft nicht mal etwas schief, dann ist da ein Vater, der uns auffängt, wenn wir seine Kinder geworden sind durch Christus. Dann darf ich ihm das sagen, oder wie es die Bibel formuliert, ich darf mein Herz vor ihm ausschütten. Und Gott freut sich, wenn wir alles mit ihm teilen. Die Freude unseres Lebens, aber auch die Katastrophen und Sackgassen unseres Lebens dürfen wir ihm sagen. Ich weiß nicht, ob du vielleicht heute gerade in großer Traurigkeit bist über dich selber. Du darfst zu diesem Vater kommen, seine Arme sind ausgebreitet. Dieser liebende, barmherzige, treue Vater in Christus möchte er dich aufnehmen und dir einen neuen Anfang schenken. Und dieser Gott ist einer nach dem biblischen Zeugnis, der alles kann, der auch die Macht und die Möglichkeiten hat, wenn wir an unsere Grenzen kommen. Ich glaube, grundsätzlich ist das schon wichtig, dass wir akzeptieren, dass wir nicht nur Gaben haben, die wir entfalten sollen, sondern auch Grenzen haben, die wir beachten müssen. Und wir empfangen Gottes Vollmacht in unserem Leben nur in diesem Spektrum einerseits unserer Gaben, die Gott gibt, und der Grenzen, die Gott uns gesetzt hat. Dauernde Grenzüberschreitungen, wenn wir Dinge tun wollen, zu denen wir nicht begabt sind, die bringen uns in eine Verkrampfung und irgendwann so in die Frustration, dass wir an uns selbst verzweifeln. Und deswegen brauchen wir das nicht zu tun. Wir können ein Ja sagen zu dem, uns Gott begabt hat und zu dem, was Gott uns als Grenzen in unser Leben gesteckt hat. Und das ist befreiend. Da wissen wir, dieser Gott meint es gut mit uns. Das ist die eine Seite. Die Bibel spricht von diesem liebenden Vater und Schöpfergott. Die Bibel spricht aber andererseits genauso eindeutig von dem heiligen und richtenden Gott. Nehmen wir mal das Beispiel, was jetzt in der Bibel lese, ist der Jeremia. Wir haben das erst im Haus Bibelkreis betrachtet, auch in der letzten Woche und davor auch. Jeremia spricht, dieser Vater liebt euch, kehrt um auf den Weg Gottes. Und dann kommt immer wieder die Wendung, wenn ihr nicht umkehrt von euren bösen Wegen, werdet ihr dem Gericht Gottes verfallen und aus dem Norden wird die große Macht Nebukadnezars, der Babylonier, kommen und ihr werdet besiegt werden und ihr werdet deportiert werden in die Gefangenschaft nach Babylon. Es kommt immer beides zugleich. Wir brauchen eine richtige Sicht für das ganze Bild Gottes. Wenn ich nur den heiligen und richtenden Gott sehe, dann gewinne ich kein Vertrauensverhältnis zu ihm. Wenn ich aber beides miteinander sehe, den liebenden Vater und den Schöpfer der Welt und den Schöpfer meines Lebens, und wenn ich auf seinen Wegen bin, kann ich ein gesegnetes Leben führen, selbst dann, wenn es durchs Leid geht und durch die tiefen Täler wir müssen, wie unsere Geschwister in den Verfolgungsgebieten auch der Gegenwart. Sie erfahren Gott in ganz tiefer Weise und ich bin manchmal erstaunt, so wie das der Redner des vergangenen Sonntags hier aus seinem Leben erzählt hat, wie er Gottes Liebe erfahren hat, trotz allem Schweren, was ihn bewegt hat und was er erleben musste. Gott ist ein gerechter Gott. Er ist nicht nur der liebende Vater, sondern er ist gleichzeitig ein gerechter Gott, der sich nie mit einem Funken Ungerechtigkeit unseres Lebens oder dieser Welt oder eines Volkes abfinden kann. Und darum wird es einen doppelten Ausgang geben im Gericht Gottes. Wir sprechen, das heißt, wir haben es der Bibel entnommen und ihr könnt es nachlesen in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 20, Abvers 11. Es gibt ein jüngstes Gericht. Stellt euch doch mal vor, Gott wäre gerecht und würde all das Unrecht der Geschichte, der Jahrtausende Jahre alten Geschichte nicht zur Rechenschaft ziehen. Wäre das ein gerechter Gott? Das kann es nicht sein. Und die Bibel sagt uns ganz klar, sie bringt das in dem Bild, Bücher werden aufgetan. Und dann wird Gericht gehalten. Und Jesus hat das in den endgeschichtlichen Reden, kann man nachlesen, Matthäus Kapitel 25. Dann, wenn Jesus wiederkommt, um dieses Gericht zu halten, wird er seine Engel senden. Und dann sagt er, dann werden die Engel kommen und werden alle Menschen sammeln. Und die einen, die mit Gott im Reinen waren durch Jesus Christus, werden zur Rechten gestellt werden. Und zu ihnen wird gesagt, kommt her, ihr Lieben, ihr Gesegneten des Vaters im Himmel, geht ein ins Reich Gottes zu eurer Freude und zu Gottes Freude. Und die anderen werden auf die linke Seite gestellt und sie werden in der ewigen Gottesferne sein. Hat dieses ausgewogene Gottesbild, wie es uns die Bibel beschreibt, einen Platz in unserem Denken? Oder müssen wir uns korrigieren? Ich glaube, dass wir unsere Gottesbilder, die sich in uns gebildet haben, wodurch auch immer, überprüfen müssen anhand des zweiten Gebotes Gottes. Und der zweite Hauptpunkt ist, Gott will uns nicht richten, sondern retten. Das ist dieser liebende Vater, dessen Herz brennt für dich und mich. Er teilt niemals seine Person und Ehre mit anderen Bildern und Göttern. Nein, das tut er nicht. Ich weiß noch, wieso die Generation vor mir immer wieder mal gesagt hat, und als Jugendliche haben wir das gehört, und das ist mir haften geblieben, im Blick auf die Nachfolge Jesu sagten uns die Väter des Glaubens und die Mütter, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Also entweder gib dich diesem Herrn ganz hin, aber nicht mit geteiltem Herzen. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Und darum diese Eindeutigkeit der Hingabe an Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Und nun ist Gott eine statische Größe, fragen wir, die nicht reagieren kann, wenn sich bei uns etwas ändert. Das ist er genau nicht. Menschlicher Hass und menschliche Liebe bewegen ihn zum Handeln. Ich muss jetzt eine kleine Zwischenbemerkung machen. Es heißt ja in diesem zweiten Gebot, dass Gott die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. Und jetzt muss man genauer mit zuhören. An denen, die mich hassen. Und dann geht's weiter im letzten Satz. Aber Barmherzigkeit übt an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Man hat daraus konstruieren wollen, als müssten wir die Vorfahrenschuld suchen, wenn wir in innerlicher Verklemmung mit Gott zurechtkommen wollten. Das ist völlig absurd. Wenn man zum Beispiel mal liest in Hesekiel Kapitel 18, könnt ihr zu Hause mal durchlesen. Da heißt es, der Sohn soll nicht tragen die Schuld seines Vaters, noch der Vater soll tragen die Schuld seines Sohnes, sondern jeder ist persönlich vor Gott verantwortlich. Aber jetzt fragen wir, was hat denn das für eine Aussagekraft in der damaligen Zeit, als das Gebot zum ersten Mal den Menschen gegeben wurde? Das Volk Israel lebte in Verwandtschaftszelten. Da waren die Eltern da, die Großeltern, da waren die Enkel und die Urenkel oft, so viele Generationen in einem Zelt. Und wenn hier der Götzendienst in einem Zelt Einzug hielt, dann wurden die alle samt und sonders vernichtet. Könnt ihr im Alten Testament nachlesen, an verschiedenen Stellen. Ihr könnt es auch im Propheten Jeremia nachlesen, Kapitel 18. Und dann wurde zum Beispiel auch bei Achans Diebstahl, der uns im Alten Testament geschildert wird, und der mit so vielen Generationen unter einem Zelt lebte, wurde alle Personen verfielen dem Gericht Gottes, weil da nichts sortiert werden konnte. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir Vorfahrenschuld suchen müssten, sondern wir stehen für unsere Schuld gerade vor Gott. Und menschlicher Hass und menschliche Liebe bewegen Gott zum Handeln. Ich kann so tief in Sünde gefallen sein. Wenn ich umkehre und Gott um Vergebung bitte, nimmt er mich auf und hält mir nichts mehr vor, aber auch gar nichts. Und umgedreht, wenn ich nicht umkehre, dann muss ich gerade stehen vor Gott für meine Sünden. Und das Letzte, Gott gibt sich am deutlichsten in Jesus Christus zu erkennen. Jesus sagt ja in Johannes 14, wer mich sieht, der sieht den Vater. Studieren wir doch den Herrn Jesus und sein Leben, wie es uns die Evangelien berichten. Und der Apostel Paulus schreibt in dem Brief an die Kolosser in Kapitel 1, er, Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wenn wir die Bibel lesen, achten wir doch mal darauf, welche Eigenschaften Gottes uns mitgeteilt werden. Die Eigenschaftswörter sind ganz wichtig. Und da gewinnen wir unser Gottesbild aus diesen Aussagen der Bibel. Und das Gottesbild ist stimmig. Wie das Pfarrer Wilhelm Busch einmal ausgedrückt hat, Jesus ist das der Welt zugewandte Angesicht Gottes. Wer Jesus studiert, der sieht in dem Sohn den Vater, der uns liebt. Und schau dir an, den Jesus am Kreuz, der für unsere Sünden stirbt, dann weißt du, wie lieb uns Gott hat. Denn Gott hat seinen Sohn hingegeben für uns, wie es in Johannes 3,16 heißt, So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und wer zu mir kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht hinausstoßen, sondern in die Gemeinschaft mit Gott zurückführen. Jesus zeigt uns das Wesen Gottes, seine Liebe, aber auch seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit. Und Jesus macht uns mit dem Willen Gottes dann bekannt, nämlich trachte zuerst nach dem Reich Gottes, Matthäus 6, 33, und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugegeben werden, was ihr braucht. Oder er sagt in Johannes Kapitel 5, 24, wer mein Wort hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Jesus nachfolgen und ihm dienen. Und dann wird er durch sein Wort uns immer tiefer erklären, wer Gott ist. Und wir werden warten müssen und ganz gespannt sein, wenn wir aus der Epoche des Glaubens an Gott zum Schauen Gottes kommen in der Herrlichkeit. Ich stelle mir das ganz wunderbar vor, unvorstellbar für mich jetzt. Aber dann werden wir ihn sehen, wie er ist. So heißt es in der Bibel. Und das können wir dann aushalten. Jetzt könnten wir es noch nicht ertragen. Amen.